Digital Funky Solutions. Reingehört. Coach K spricht mit der, dem und dir im Podcast Hauptsache gesund. Dreh auf den Digitalfunk. Als Sportwissenschaftler, Coach und systemischer Berater spreche ich mit Menschen aus der Gesundheitsbranche, aus der Medizin und Menschen, die etwas zu erzählen haben. Hauptsache gesund. Heute geht es um Technologie und Digitalisierung, Gesundheit in Betrieben und Selbstwirksamkeit, der Superkraft im Handwerk. Ja, hallo, Herr Sebastian Kramp, habe ja den eigenen Podcast, Hauptsache gesund, und heute habe ich die Chance, in der Handwerkskammer in Aachen zu sein. Und zwar beim Marc Schnitzler. Marc, vielleicht zu Beginn mal erstmal die Frage an dich: Wer bist du eigentlich und was machst du genau?
Boah, das ist eine schwierige Frage, dass du sagst, dass ich das in ein paar Worte fassen soll. Also, mein Job hier heißt Berater für Innovation und Technologie.
Ja.
Da kann wahrscheinlich keiner was mit anfangen, was damit gemeint ist. Also im Alltag beschäftige ich mich sehr viel damit, mit lokalen Betrieben hier daran zu arbeiten, dass die ein Stück besser und zukunftsfähiger werden. Da geht es viel darum, die Prozesse mal auf links zu drehen, die Prozesse zu benennen und sich anzuschauen, wie man das schafft, dass das mit Fokus auf die Menschen, die im Unternehmen arbeiten, besser wird. Einmal, um natürlich effizienter zu wirtschaften. Am Ende lebt jedes Unternehmen davon, dass Geld reinkommt. Und andererseits so, dass die Menschen da so eine gute Zeit verbringen können unter den Rahmenbedingungen. Und der zweite Aspekt dieser Tätigkeit, den würde ich damit beschreiben, dass diese Erkenntnisse von diesen Betrieben, und das sind jetzt zum Glück die Betriebe, mit denen ich mich da beschäftigen darf, das sind die besser unterwegs sind in den Branchen. Also die haben den Fokus offen, die gucken sich an, wie Zukunft funktioniert, also die wollen schon mal in die Zukunft gehen. Und die Frage, die ich mit in unser Haus bringe, ist, wie müssen wir darauf reagieren in der Bildung? Also das, was diese Guten da richtig machen, wie schaffen wir es, den Transfer hinzukriegen, dass wir die Leute, die wir gerade ausbilden, also die zukünftigen Arbeitskräfte, so befähigen, dass die genau das liefern und das können? Weil das ist diesen Invest, den wir machen müssen. Das ist ja auch eine originäre Aufgabe von unserer Handwerkskammer, dass wir gute Leute ausbilden.
Und da ist jetzt auch eine ganze Menge drin, was du gerade gesagt hast. Du bist verantwortlich für Innovation. Und?
Also das nennt sich Technologie, Digitalisierung. Ich würde den Begriff aber gar nicht so technisch betrachten. Okay. Also für mich steht der Mensch im Zentrum und wie der anhand von Werkzeugen, digitalen Werkzeugen, einfach maximal befähigt wird, dass sein Arbeitsalltag ein guter wird.
Im Rahmen seiner Tätigkeit?
Immer im Rahmen seiner Tätigkeit, ganz genau.
Also dann Handwerk, und das stelle ich jetzt mal als These auch nochmal in den Raum rein. Ich hatte ja bewusst jetzt gerade das Wort Innovation nochmal genommen. Da geht es auch um Ideen, da geht es um Neues, da geht es um Zukunftsfragen, da geht es eventuell um jemanden, der sagt, Mensch, wenn wir das so und so machen, dann könnten wir Folgendes erreichen. Ist denn Handwerk nicht eigentlich sehr traditionell verwurzelt und liebt Handwerk nicht seine Tradition? Wie trifft denn da Innovation und Handwerk oder dieses Traditionsdenken aufeinander? Wie nimmst du das denn wahr?
Okay, da muss ich dir eine mindestens zweiteilige Antwort drauf geben. Ja. Also, ich fange mal da an. Wir erleben alle, dass unsere Wirtschaft gerade hart disruptiert wird. Also es gibt, ich will jetzt ganz wertfreie Einschläge nennen von links und rechts, und alles verändert sich gerade. Es gibt verschiedenste Gründe dafür, ich will aber jetzt gar nicht ins Klagen verfallen, aber Fakt ist, wir müssen uns als Handwerkswirtschaft damit konfrontieren, dass uns das genauso treffen wird wie alle anderen Branchen auch. Wenn wir jetzt nur ins Inland gucken, die Automobilbranche steht vor den Scherben ihrer Vergangenheit und fragt sich immer noch, wie man in Zukunft gut Autos bauen kann. Und insofern sollten wir uns auch die Frage stellen, war das alles so richtig, was wir gestern gemacht haben? Und jetzt, um auf den Part Tradition zu kommen, mein Teil der Antwort ist ja, auf jeden Fall ist das wichtig, dass wir das im Fokus halten, wie wir das gestern gemacht haben. Weil wenn wir uns in die Kundenperspektive begehen, wir haben irgendwie einen Typ Erwartungshaltung ans Handwerk. Und da ist diese Tradition mit vielen guten Dingen verbunden. Also viel der Qualität, der Langlebigkeit ist mit dem Handwerk eng verbunden. Das ist natürlich fatal, wenn man jetzt einfach sagt, wir müssen jetzt Zukunft machen, nach vorne gucken, wir lassen das mal alles fallen. Insofern ist es total wichtig, solche Werte mit in die Zukunft zu nehmen. Das ist jetzt Beispiel auch, was mit dem Handwerk immer verbunden wird, ist so eine Version von Fleiß, von Anpacken, die Dinge einfach machen, eine hohe Form von Pragmatismus. das sind Fähigkeiten, die würde ich auf keinen Fall fallen lassen. Die würde ich immer mit in die Zukunft nehmen. Und die Dinge, die Ballast sind, die hindern, die vielleicht technologisch besser sind, die würde ich fallen lassen. Also keine Ahnung, warum soll jemand, der einen Straßenbau macht, einfach nur, weil das vor 20 Jahren mit einer Schaufel gemacht hat, sagen, ja, ich habe mit der Schaufel gelernt, ich schaufel jetzt jahrelang, während da vielleicht irgendein digital gesteuerter Bagger das Ganze 20 Mal so schnell macht. Wüsste ich nicht, warum man da sagen soll, nee, Schaufeln ist cool. Also es gibt immer wieder Parts, wo Innovation überprüft werden muss, ob das den Task beschleunigt, dann ist die Antwort ja, innovativ sein und da, wo ein Wert aus der Vergangenheit wichtig ist, behalten.
Also schon genau hinschauen. Nicht Innovation verstehen nach dem Motto, alles neu denken und dann auch alles neu machen. Und andererseits ja auch zu sagen, Moment mal, was sind denn eigentlich die Werte auch im Handwerk? Du hast es gerade gesagt, einfach machen. Also ich denke schon, dass ganz viele Handwerker so intelligent und clever sind und feststellen, oh, wenn ein Arbeitsprozess effizienter gestaltet werden kann oder einfacher gestaltet werden kann, dann setze ich das mal um. Ich probiere das einfach mal aus. Dafür, finde ich, ist Handwerk doch auch bekannt, oder nicht?
Ja, es gibt natürlich Leute, die das nicht in der Geschwindigkeit machen, sondern die sich irgendwann einen Prozess angeeignet haben. Und der wird auch von uns als Kunden so noch bezahlt. Und dann machen die das einfach weiter so. Solange die dafür Geld bekommen, neigen die jetzt nicht zu einem hohen Grad an Innovation. Aber da gibt es natürlich Leute, die sich irgendwie neue Kundenkreise erschließen wollen. Die werden wahrscheinlich, so wie du es beschrieben hast, um Vielfaches innovativer sein. Aber es gibt halt so ein paar Themen am Handwerk, die wir vielleicht gerade in Zeiten von maximal digitalen Remote-Arbeitsplätzen irgendwie sehnsüchtig anschauen. Und das ist natürlich am Handwerk. Du machst in ganz vielen Berufen Dinge, die am Ende des Tages greifbar, sichtbar und irgendwie auch sinnstiftend da sind. Also ein Bäcker erlebt das vielleicht im kürzeren Zyklus, dass der vorher Zutaten zusammenmengt und 4 Stunden später eine geile Auslage hat, die Leute uns alle sehr glücklich macht und auch satt. Und dann hast du andere Berufe, da ist der Zyklus vielleicht einen Monat. Wenn du eine Tischlerei bist, da fängst du irgendwo mit einem Stückchen Holz an und einen Monat später steht da vielleicht eine Küche und zwar eine geile Küche. Das ist immer hochsinnstiftend, weil du im Laufe deiner Tätigkeit erlebst, wie was entsteht, was jahrelang Bestand hat und zwar in der echten Welt, nicht irgendwo abgelegt als Datei. Und ich glaube schon, dass das in vielen von uns so ein Typ Sehnsucht weckt. Ansonsten würden, glaube ich, wenige Leute sich anfangen, in ihrem Garten zu verewigen oder Dinge zu bauen. Also das ist was, was Handwerk quasi im beruflichen Kontext kann, dass du sinnstiftende Tätigkeiten begehst.
Und das Thema Sinnstiftung oder das Wort alleine schon, also den Sinn zu stiften, hat ja auch ganz viel mit dem Thema Gesundheit dann zu tun, nämlich mit der mentalen Gesundheit. Wenn ich jetzt für mich feststelle, ich habe Zutaten, die menge ich zusammen und dann ist ein Produkt da oder jetzt in dem Fall war es ja jetzt ein Brot oder verschiedene Hölzer und dann wird eine Küche daraus gebaut. Ich sehe das Ganze, ich kann es anfassen, es ist begreifbar, ich kann den Wert meiner Arbeitskraft ja dann auch für mich selber dann bemessen, dann hat das doch eine ganze Menge mit dem Thema Gesundheit zu tun, für sich selbst.
Auf jeden Fall, also die psychische Komponente ganz unangetastet, ist auch statistisch sauber belegt mittlerweile, dass das Handwerk eine wesentlich geringe Rate an psychischen Belastungen hat als vergleichbare Desktop-Arbeitsplätze. Aber da ist natürlich, wie soll man das sagen, ein Typ Wert dahinter und den kann man ganz schlecht bemessen. Also ich glaube, jeder, der mal mit einem Handwerker im Auto saß und durch eine Stadt gefahren ist, der da lokal arbeitet, der zeigt an jeder zweiten Kreuzung, das habe ich mal gebaut, da habe ich mal Folgendes installiert. Also der Wert ist ja nicht nur unmittelbar, sondern der zieht sich ja über Jahre. Und das ist natürlich auch eine Form der psychischen Hygiene, dass du irgendwann weißt, dass du vielleicht in der ganzen Stadt Werte geschaffen hast. Und das ist ein ziemlich normaler Zug für einen Handwerker. Also das heißt, das ist ein psychisch sehr großes Phänomen, was du im Handwerk erleben kannst. Und wenn du jetzt das Thema Gesundheit in den Fokus nimmst, da muss man natürlich sagen, da gibt's so einen Stopppunkt. Also nehmen wir jetzt mal so ein Gewerk wie so ein Dachdecker. Wenn die da mit 20 auf dem Dach rumtouren, dann ist es fast wie Sport. Das mache ich total gerne und das ist, wie gesagt, das ist wahrscheinlich eher eine Art Kräftemessen, wie viel Dachpfannen du da von der Hand hochschleppen kannst. Dann wirst du irgendwann älter und dann kippt das, weil der Körper das nicht mehr mitmacht. Das ist aber ja keine Neuigkeit, das wissen wir eigentlich am Ende der Laufbahn. Und das heißt, wir können da ja auch, wenn wir strategisch vorgehen, gut drauf reagieren. Also, dass wir natürlich in gewissen Phasen wissen, da hat das Handwerk eine höhere Körperlichkeit. Dann geht das vielleicht auch gepaart mit mehr Wissen über in eine planende Tätigkeit. Das heißt also, gesehen auf die Generation eines Mitarbeiters, wenn man den dann gut versteht und auch möchte, dass es denen die ganze Zeit gut geht, kann man ja auch so strategisch vorplanen, dass der immer wieder das gesündeste Maß der Tätigkeit für sein passendes Alter vorfindet. Also auch das kann Handwerk auf einmal anbieten.
Gut, dann wäre es natürlich schon ein Punkt, sich das nochmal genau anzuschauen, so ein Lebenszyklus eines Mitarbeitenden, eines Arbeiters in einem Betrieb. Mit 20 fängt der Junge an, dynamisch, körperlich, topfit, grundsätzlich jetzt. Und dann irgendwann lässt er halt die Körperlichkeit nach, und aber er ist ausgebildeter in seinem Gewerk und kann dann tatsächlich, so wie du es gerade gesagt hast, dann ja auch planen. Das müsste ich mir aber genauer anschauen, dann wäre ich ja auch in einem Prozess und könnte da, das wäre jetzt bei der Körperlichkeit, nicht das Thema jetzt Innovation, Robotik oder KI dann auch unterstützen.
Technologie ist da permanent ein Thema bei. Also selbst wenn wir uns die Kerntätigkeit angucken, egal in welcher Altersphase, dass Menschen im Handwerk überhaupt so viel mit den Händen und mit ihren Fähigkeiten machen können und dass wir bereit sind, das als Kunde zu bezahlen, bedarf, dass überall, ich nenne das mal, wenn das Onstage das Machen mit den Händen ist, dann gibt es ja ein Backstage. Das muss so hart wegdigitalisiert sein, dass das alles sehr schnell geht, und das schafft den Raum, dass man das wertschöpfend machen kann. Weil wenn das alles langsam geht, also die Büroarbeit, der Kundenkontakt, dann ist keine Zeit mehr da, dass du das mit den Händen sinnstiftend machen kannst. Dann geben wir da als Kunden kein Geld mehr für aus. Also das neue Bild des Handwerks muss sein, im Backstage muss alles hart digitalisiert und strukturiert sein. Ich sehe Struktur noch viel wichtiger im Sinne des Prozesses als jetzt die Einsatzschlacht von tausenden Softwares. Also ich glaube, wer einen gut strukturierten Prozess hat, und das meint einmal den Tagesprozess, den Wochenprozess und von mir aus auch den gesamten Lebenszyklus des Unternehmens, wer das monitort, das ist die Vorsorgearbeit. Insofern ist das Grundframework Innovation, damit Handwerk weiter mit den Händen gemacht werden kann.
Also ist auch Innovation nicht alles neu, sondern wirklich mal zu schauen, was ist da, was hat auch ein Betrieb, wir haben ja Lebenszyklen in Betrieben oder lebenslange Betriebe jetzt mittlerweile auch über 100 Jahre gegebenenfalls Tradition Betrieb. Was hat den erfolgreich gemacht und wie kann es dann weitergehen? Also das zu übertragen auf Zukunftsfragen. Technologie und Digitalisierung, hast du gesagt, das ist so dein Kernthema. Nimmst du denn wahr, dass Handwerker jetzt auch in der Region, da sind wir hier in Aachen, dem ganzen Thema Innovation und Technologie eher aufgeschlossen gegenüber sind, oder halten die das für Teufelszeug und KI wird wahrscheinlich, so wie das Internet, irgendwann auch wieder weggehen?
Boah, da kann ich dir so eine subjektive Antwort von mir und eine statistische drauf geben. Die subjektive ist, wenn ich auf so eine Gruppe treffe, beispielsweise auf eine Innung, dann würde ich sagen, so grob die Hälfte sagt, boah, cool, was der da erzählt, ich glaube, da mache ich mir auf den Weg hin. Ein kleiner Teil der Hälfte sagt, ey, haben wir längst gemacht, check, Haken dran. Und ein anderer Teil hält mich für völlig bescheuert, weil ich was beschreibe, was nicht deren Alltag beschreibt. So. Und ich finde das irgendwie auch charmant, dass die dann sagen, ich habe genug zu tun, wir kriegen das so hin, die Kunden bezahlen das. Oft sind die dann auch in einem Alter, wo es langsam in die Reise Richtung Ruhestand geht. Und ich gönne denen von Herzen, dass die so noch durchkommen. Aber das ist natürlich kein Tipp, jemandem zu empfehlen, das so weiterzumachen, weil die leben im Endeffekt aus der Substanz, die noch entstanden ist, als wir noch eine nicht so digitalisierte Welt und nicht so eine informierte Welt waren. Das heißt, das kann kein Vorbild mehr für morgen sein. Und insofern muss ich das immer so sehen. Also ich gucke natürlich mit dem Fokus auf die, die gerade am Markt sind, die irgendwie auch planen müssen, dass sie da noch länger bleiben wollen. Und vor allen Dingen interessieren mich die Gründer. Die brauchen ein Bild davon. Das, was du als Handwerker ins Leben rufst, als Unternehmen, hat lokalen Bestand von 30, 40 Jahren, selbst in der Gründung. So weit musst du nach vorne denken. Das muss das Ziel sein. Und das ist im Endeffekt auch volkswirtschaftlich einer der riesen Mehrwerte von Handwerk. Wenn Handwerker gründen, ist das immer lokal. Die sind nach kurzer Zeit ein Steuerzahler, ein Arbeitgeber. Wenn wir uns gerade weltweit anhören, es gibt ein bisschen Probleme am Finanzmarkt, da wandert ein Unternehmen ab. Macht kein Handwerker. Der bleibt da, der bleibt hier, der zahlt die kommunalen Steuern. Und wenn der gut ist, zahlt er da richtig viel von und der schafft richtig viele Arbeitsplätze. Und das ist ein Wert, den wir sowohl als Gesellschaft, aber auch kommunal, aber auch als Land, glaube ich, nicht so schnell aufgeben sollten. Das heißt, da gilt es rein zu investieren, den Leuten dabei zu helfen, diese neuen innovativen Unternehmen zu gründen. Und das, was ich jetzt beschreibe, das klingt natürlich schon fast ein bisschen altbacken. Ne? So, die sind immer vor Ort, die haben dann Arbeitsplätze. Ja, natürlich stehen die Arbeitsplätze auch ein bisschen zur Diskussion. Das werden weniger werden. Wir haben aber auf der Gegenseite ja schon den Gesprächszyklus, den, glaube ich, alle kennen, Fachkräftemangel. Ich schaue dem relativ gelassen entgegen, weil wenn ein Unternehmen seinen Markt im Griff hat, Und da gibt es viele Märkte, die werden erwachsen als kleiner werden. Dann haben wir gar keine andere Chance, als zu sagen, ich mache das aus Tandems, aus Mensch und Technologie. Das heißt, das, was gestern ganz viele Menschen waren, sind demnächst weniger Menschen, gepaart mit Technologie. Wie die Technologie auch immer heißt, ob das KI unterstützen, Robotik ist, das ist im Endeffekt wurscht. Aber Fakt ist, da gibt es ein Bild, wo du als Unternehmen wahrscheinlich noch sehr lange am Markt tätig sein kannst.
Unter der Prämisse, dass du eine Vision hast.
100%.
Unter der Prämisse, dass du so sinnstiftende Arbeit machst. Ich denke, das werden Handwerker sowieso lernen, auch in der Ausbildungsstätte lernen, um dann zu gründen, lokal dann vernetzt auch zu sein und dann auf 30, 40 Jahre Sicht, sagst du ja auch, das ist ja auch sehr lange. Kommt mir heutzutage sehr lange vor, wenn wir dieses Thema der sozialen Medien jetzt nochmal mit reinnehmen, da ist ja alle 3 Sekunden was Neues oder jede Sekunde was Neues. Das ist ja auch nicht auf Langfristigkeit ausgelegt. Das muss ich allerdings planen. Und da bin ich ja auch eigentlich beim Thema Gesundheit, weil ich fand das gerade ganz interessant, dass du sagst, ja, die zehren noch von den Dingen, die die aufgebaut haben, um dann den Betrieb zu übergeben oder zu veräußern und dann ist gut. Das betrifft ja den menschlichen Körper eigentlich auch. Also viele so ab 50 zehren noch, vielleicht von der Jugendvergangenheit als Sportler, haben noch Kräfte und retten sich in den Ruhestand. Und dann, ja, was ist denn dann eigentlich, wenn wir noch 20 Jahre leben? Den sollten wir doch gesund verbringen.
Also ich würde dir die Antwort drauf geben mit einem Best-Practice-Beispiel. Da ich da mit dem total viel drüber rede, darf ich auch sagen, wie der heißt, weil der selber auch total viel darüber redet. Das ist mein Freund Olaf Kor, der hat eine große Schreinerei hier. Olaf ist in der Blüte seiner Jugend, Anfang 50. Und das, was der macht, ist, er fragt sich schon seit Jahren, wie geht das mit meinem Unternehmen weiter, wenn ich hier rausgehe? Und ich will hier raus sein. Und das ist eigentlich das beste Beispiel dafür, was man tun muss. Eigentlich würde ich empfehlen, ab Gründung muss man sich eine Strategie entwickeln, wie das Unternehmen besteht, ohne dass man selber diese Rolle des Inhabers als Person immer füllen muss. Also es gibt natürlich die Rolle, das Ding muss geführt werden. Das heißt aber nicht, dass derjenige, der das gründet, also der Handwerker, auf Teufel komm raus, das sein muss. Und wenn er irgendwann entscheidet zu gehen, muss das Ding verklappen. So eine Landschaft haben wir heute. Das heißt, wir können beobachten in den Leuten und in den Betrieben, die gerade veräußern wollen, abgeben. Die haben die Unternehmen nicht strategisch entwickelt. Und die stehen jetzt da und stellen fest, naja, das Unternehmen war eigentlich nur da, um jetzt liquidiert zu werden, weil ich will in Rente gehen und es gab keinen Wissenstransfer. Gesehen auf die Zukunft heißt das also, man muss eigentlich ab Tag 1 diesen ganzen Lebenszyklus durchdenken, Rollen benennen, die das Unternehmen, man muss das Unternehmen wie eine losgelöste Person verstehen. Die steht alleine im Raum. Das hat mal irgendwer gegründet, das ist man vielleicht zufällig selber. Aber diese Organisation muss komplett handlungsfähig sein, ohne einen selbst. Und das ist natürlich ein großer Teil der Arbeit, wenn wir über Innovation und Digitalisierung reden, dass wir diese Rollen definieren, gesehen auf, wie funktioniert unser Tagesgeschäft, wie funktioniert unser Monatszyklus, aber wie funktioniert auch dieser langfristige Zyklus. Und diese Strategie, das ist die Pflichthausaufgabe, die du heute haben musst, wenn du ein Unternehmen an den Markt bringst. Und ich glaube, das hat nicht speziell was mit Handwerk zu tun, sondern das sollte man jedem Unternehmer nahelegen.
Allgemein.
Ja.
So wie ich das jetzt heraushöre, ist das, mir fällt dieses Wort Personenzentrierung jetzt ein. Das kommt mir so direkt in den Sinn.
Menschzentrierung sogar. Noch.
Ja, ich meine, das ist jetzt eher negativ behaftet, bevor wir dann zum Menschzentrieren kommen. Wenn ich sage, ich bin jetzt der Unternehmer und ich muss jetzt die nächsten 30 Jahre in der Unternehmerrolle, in der Chefrolle, in der Bossrolle, in der unternehmerverantwortlichen Rolle das Unternehmen führen, dann gelingt vielleicht ein Transfer nicht, weil ich an den Dingen ja, die ich selber erlebe, festhalte, die für mich selber als geheim vielleicht sogar bezeichne. Und dann, wenn das Unternehmen veräußert werden soll, ist das ja weg. Das habe ich keine Chance, das zu übernehmen.
Also wenn du das so beschreibst, in der Beschreibung alleine, da wir auch über Gesundheit reden, klingt das schon ungesund. Also wenn du die Idee hast, dass ein Unternehmen größer wird und sagst, ich bin das zentrale Organ da drin, das heißt ja, dass du dir zutraust, mehrere Rollen zu füllen. Also du willst mehrere Personen sein. Das kann nie gesund sein. Also, ne? Und wenn ein Unternehmen wächst, dann ist das so, dass du keine der Rollen mehr richtig füllen kannst. Also es kann ja kein Ziel sein, dass du sagst, mein Unternehmen soll groß werden und das eine Größe kann ja auch einfach heißen, eine gewisse Umsatzgröße zu erreichen, so dass mein Alltag gesichert ist, meine Zukunft, dann hat das eine gewisse Größe. Das kann nicht gesund sein, dass du sagst, ich würde gerne den Job von vielen auf einmal machen und zwar alles richtig gut. Wissen wir eigentlich alle schon, gibt keinen. Also entweder werden alle Einzeljobs mittelmäßig oder wenn du in allem Knallgas geben willst, wirst du wahrscheinlich psychisch hochbelastet sein. Also insofern kann das nicht das Ziel sein. Das heißt, man muss sich vorher fragen, losgelöst von einzelnen Menschen, was braucht das für Rollen? Ich nenne das mal Rollen, damit das so ein bisschen organigrammmäßiger wird. Und da gibt es ein paar Funktionalitäten, die braucht jedes Unternehmen und jedes Handwerksunternehmen. Also wenn wir es ganz plakativ machen, es braucht so eine Kundenberatungsrolle, dann braucht es so eine, die sich mit Bürotätigkeit beschäftigt, dann braucht es eine, die die Aufträge plant, dann braucht es die Rolle, die die baut und ausführt oder vielleicht auf der Montage macht oder in der Bäckerei backt. Mhm. Dann gibt es so eine Nachsorgeabteilung. Das ist die Frage, ob die ein bisschen was mit dem Büro zu tun hat, weil sich auch um die Rechnungen kümmert. Aber dann müssen die Kunden vielleicht, wenn es Dienstleistungsverträge gibt, auch nochmal erreicht werden. So, da sehen wir also 0, nichts. Da haben wir 7, 8 Rollen, die stehen in jedem Unternehmen da. Und wenn wir detaillierter werden, sind das 14, 15, 16 Rollen. Ja, an dem Anfang der Gründung macht das ein Mensch. Aber der wird schnell merken, dass es nicht gesund ist. Also insofern ist das Invest, das Unternehmen über Rollen so zu denken, dass es funktional bleibt, selbst wenn ein einzelner Mensch auf einer Rolle mal ausfällt.
Okay, und dann allerdings auch nicht nur Rollen menschzentriert jetzt zu nehmen, sondern auch dann durch KI, durch Innovation, durch Technik, durch Digitalisierung in auch Prozessen zu denken. Also ein Prozess könnte ja in deinem Bild zu bleiben auch eine Rolle übernehmen.
100%. Also wenn wir über KI reden, da gibt es ein paar Rollen, das muss kein Mensch mehr ersetzen. Ne? Also wenn da jemand sitzt und tagelang seine Kundenlisten in Excel führt, der muss sich heute fragen, ist das schlau oder sollte das nicht lieber diese Rolle im System übernehmen? Und die Zeit, wenn er die freischaufelt in Excel, die kann er auch gut irgendwo beim Kunden verbringen und schönes Zeug mit den Händen machen.
Da sind wir aber auch nochmal beim Thema Gesundheit, nämlich was loslassen. Gut, beim Handwerk was loslassen, auf dem Dach einen Hammer loslassen, ist das vielleicht nicht so ganz schlau. Nichtsdestotrotz, es gibt ja diesen Spruch, haben wir schon immer so gemacht. Haben wir schon immer so gemacht, heißt, es ist ja ein Innovationsstauspruch, weil der lässt ja keine Innovation dann zu.
Also, erstmal ist es so, dass natürlich, ich kann das nicht alleine, das machen zum Glück viele in Deutschland, du brauchst so ein paar Leute, die rumlaufen und sagen, da gibt's ein Bild für morgen. Und ob du dich daran dann eher stößt oder ob du sagst, das ist ein guter Impuls, da gucke ich mal hin. Das ist der softe Weg, wie du das lernen kannst, einen Blick dafür zu kriegen, wie morgen funktionieren könnte. Mhm. Die Realität ist aber bei vielen, dass sie das viel härter lernen, nämlich durch Erziehung von uns als Kunden. Wenn die sich das alles leisten, dass sie das mit den Händen und das hat einfach eine Begrenzung an Geschwindigkeit in hoher Qualität machen und sich leisten wollen, Ewigkeiten im Büro zu sitzen für echt dumme Tätigkeiten und sich leisten wollen, immer noch per Papierzettel mit ganz vielen Leuten zu kommunizieren, dauert das lange. Und das führt dazu, dass sie das in die Kalkulation einbauen. Das heißt, dieses Produkt wird teurer und die lernen das darüber, dass wir als Kunde nicht mehr bereit sind, das zu zahlen. Und das ist der leider harte Weg der Erziehung, das merken die an der Menge der Kundschaft, die entsteht. Das passiert nicht von heute auf morgen, das ist ein schleichender Prozess. Und spätestens dann ist das so, wenn es gut läuft, melden die sich dann bei so Leuten wie mir und sagen, oh, ich habe mal irgendwann mit dir gesprochen, da hast du so eine Geschichte erzählt, da habe ich dich ausgelacht. Aber vielleicht war da was dran. Dann haben wir vielleicht die Chance, das Ruder noch rumzureißen. Und der ganz bittere Weg ist, da gibt es einige, die merken das und das heißt, die gehen dann in Insolvenz. Und das ist manchmal wirklich schlimm zu beobachten. Das passiert in Branchen, die gerade boomen. Also wir als Kunden sind gerade in manchen Branchen bereit, unfassbar viel Geld als bundesweites Kollektiv da reinzuschmeißen. Und gleichzeitig sitzen da Leute, die sagen, ich finde keinen von diesen Kunden.
Okay.
So, und da muss man im Endeffekt als Querschnitt draus ziehen. Also jemand, der das konsequent verweigert, ehrlich gesagt, muss man dem auch diese Unternehmerqualifikation dann absprechen. Wenn ich das wieder auf die Aufgabe von uns wieder pole als Handwerkskammer, ich frage mich, wie ist das dazu gekommen, dass sie da reingerannt sind? Vielleicht ist das ein Job für uns, dass wir die viel früher, wir haben die ja alle mal in der Ausbildung bei uns, die werden bei uns Geselle, Meister, sind in den Dingern. Vielleicht müssen wir die auch viel besser in Zukunft an die Hand nehmen und die darauf hinweisen, dass der Blick Richtung Innovation wieder Teil des Handwerks ist. Weil, ehrlich gesagt, wenn wir über Tradition sprechen, wenn das Handwerk, wenn wir jetzt mal so 50 Jahre zurückgucken, das war immer ein Innovationsmotor. Ne, also die haben immer, wenn irgendwas nicht ging, haben die das passende Werkzeug erfunden. Von mir aus haben die da gar kein Patent drauf angemeldet, sondern haben sich einfach eine geile Technik einfallen lassen. Das ist erst gekippt, dieser Hang zur Innovation, als Digitalisierung dazu kam. Irgendwann hat sich für die das Karussell zu schnell gedreht und dann sind ein paar ausgestiegen.
Ja.
Aber da müssen wir eigentlich wieder hin zurück. Also diese Innovationskraft, die es mal gab, die gilt es halt in Kombi mit neuen Technologien wieder nach vorne zu holen.
Das wäre, ist ein guter Ansatz, weil so empfinde ich das auch jetzt, unser Gespräch, das Ganze mal hörbar zu machen, Impuls auch nochmal zu setzen und sagen, Moment mal, schaut doch auch nochmal auf euer Unternehmen, bindet die ganzen Personen, die jetzt da sind, auch nochmal ein, vom Azubi, von mir aus Auszubildenden bis hin zum Älteren, um mal zu gucken, okay, wo stehst du eigentlich, wie siehst du das, wo stehst du, was ist so deine Rolle? Das wäre ja auch eine Unternehmensberatung in dem Sinne, die man sich dann nochmal vielleicht auch reinholt. Oder da kann man auch auf euch zugehen, um jetzt mal einmal auf dein Berufsbild nochmal zurückzukommen. Man kann sich also an die Kammer wenden und dann auch Hilfe von euch bekommen.
Auf jeden Fall. Also nicht nur von mir. Wir sind einmal ein lokales Netzwerk mit verschiedenen Themen, mit verschiedenen Aspekten. Also ob das die Betriebswirtschaft, das Marketing angeht. Also es gibt zu allem jemanden, der sich erstmal kümmert und darüber hinaus geordnet, jetzt wenn du konkret auf meine Tätigkeit eingehst. Wir sind ein bundesweites Netzwerk. Also groß verzweigt. Ich meine, so haben wir uns auch kennengelernt bei einer Veranstaltung von uns. Die war natürlich hier in Aachen angesiedelt, aber im Endeffekt haben wir das ganze Bundesgebiet adressiert. Hier sind ganz viele unterwegs, die können helfen, wollen helfen, haben Bock. Also insofern unbedingt, also beim Strategieentwickeln uns gerne mit ins Boot nehmen.
Und das war ein Hackathon, wo wir uns kennengelernt haben, ne?
Genau. Wo wir uns um das Thema KI, wie kriegt man KI-Prozesse in Handwerksbetriebe eingezogen und da haben wir das auch sehr, sehr handwerksnah versucht zu machen, indem wir uns keine großen Theorievorträge angehört haben, sondern so wie ich das im Handwerk gehört, direkt die Finger drauf und machen, ne? Und die Angebote sind da. Vielleicht ist das auch, und das ist nicht böse gemeint, es gibt ein Bild von Handwerkskammern. Ich habe das lange auch mitgetragen als verwaltende Behörde. Aber das ist Vergangenheit. Also es gibt zum Glück in vielen Kammern gute Bewegungen und einzelne Leute, Akteure, die die Läden nach vorne bringen. Und wir sind, weiß Gott, nicht mehr dieser verwaltende Rat, sondern wir haben auch einiges an Dienstleistungen und wollen aktiv dabei helfen und auch prägen, wie sich die Wirtschaft hier zukünftig entwickelt. Und da gehört Gesundheit am Ende auch dazu.
Ja, und vor allen Dingen auch dieses Thema sichtbar machen, dieses Thema Sinnstiftung, hast du das so nochmal angesprochen, ja auch, und zu gucken, okay, ihr bringt ja auch so einen Hackathon nochmal Menschen einfach zusammen, die sich dann untereinander auch unterhalten und KI oder auch Prozesse einfach greifbar machen. Da auszuprobieren. Da geht es auch kein um richtig oder falsch, weil grundsätzlich kommt ja dieses agile Mindset oder dieses agile Denken aus der Softwareentwicklung. Und da bin ich auch nochmal bei dem Kunden, weil der Kunde ist ja korrektiv. Also wenn ich eine Software entwickle, ein Rollenspiel und da geht eine Tür nicht auf und ich stelle das gar nicht in dem Entwicklungsprozess fest und das Ding ist jetzt da und Marketing ist gemacht und ich verkaufe es und dann stellen wir erst diesen Fehler fest, dann ist es teilweise zu spät, weil ich da dann Geld verbrannt. Also wurde da ja schon jemand in den 90er Jahren mit dem Kunden zusammengearbeitet, dann gesagt, denk nochmal ran, in dem Raum geht die Tür nicht auf, da müsst ihr nochmal ran. Und so stelle ich mir auch gerade vor, wenn ich jetzt einen Handwerksbetrieb habe, ich bin auf so einem Hackathon auch, ich unterhalte mich, dass ich Menschen auch einlade, mal über meinen Betrieb sich Gedanken zu machen und das auch mal auszutauschen. Also wann ist das eigentlich passiert, dass wir uns weniger, oder vielleicht machen wir das jetzt wieder, über unsere Erfolge auch austauschen, über unsere Geschichte, über unsere Historie?
Also ich glaube, dass das Handwerk immer Kreise gepflegt hat. Also es sind oft so kleinere Netzwerke, die sich grundsätzlich getroffen hat und Dinge geteilt. Aber im Kern war da auch immer so eine, wie soll man sagen, so ein gewisser Schutz. Also ich kann da was Besonderes, das teile ich nicht. Und das Lernen, das muss man sagen, das ist vielleicht auch ein Generationenthema. Im Groben merkt man, dass diese jüngeren Generationen, egal ob Mitarbeiter oder Inhaber, ich würde das gar nicht so trennen, also alle, die an der Organisation beteiligt sind, mehr bereit sind zu teilen, weil die verstanden haben, dass die Gemengelage so komplex ist, dass das eigentlich nicht alleine lösen kannst. Das heißt, du musst Know-how zusammensuchen. Und wenn du das einmal verstanden hast, einmal, dass es überall eigentlich Hilfe gibt und Leute dich austauschen wollen, auch über so Institutionsgrenzen hinweg. Also ne, wir haben jetzt im Kern bei uns hier in Aachen auch, wir machen Dinge mit der FH zusammen, da bin ich heute Nachmittag, wir holen uns eine andere Hochschule dazu, wir versuchen Handwerkskollegen mit irgendwelchen Industrieunternehmen zusammenzubringen, wir versuchen Schüler in den Gang, das ganze Konstrukt reinzubekommen, also diese institutionellen Mauern und diese, das sind ja sowas fast wie Verbote gewesen, du darfst nicht mitwachen, wenn du nicht Teil unserer Organisation bist, die versuchen wir gerade radikal einzubrechen. Also jeder, der Bock hat mitzureden, was zu entwickeln und was zu sagen, die versuchen wir an den Tisch zu bringen. Und ich glaube, das haben wir auch alle in der Vergangenheit gemerkt. Ich nehme mal diesen Anteil von Corona, wo wir uns alle nach Hause zurückgezogen haben und vor Bildschirmen saßen. Das sah ja mal kurz aus wie die Lösung der Arbeit. Da haben alle gedacht, wow, guck mal, wie schön das wird. Ich fahre nicht mehr immer dahin, wo ich arbeiten muss. Aber eine ganz spezielle Komponente, nämlich die, dass wir zusammen sind. Also in unserer Gemeinschaft, die ist halt abhanden gekommen. Und das ist was, was im Handwerk in dieser Zeit zum Glück nicht in dem Maß abhanden gekommen ist, weil du kannst remote kein Klo reparieren oder keinen Schrank bauen. Das machst du immer noch, indem du dich mit den Leuten triffst. Und wir versuchen da jetzt wieder einen draufzusetzen. Und ich sehe das ganz klar als einen Teil der Zukunftsfähigkeit, dass wir uns das leisten, diese Community in echt aufzubauen und wieder zurückzuholen, dass wir es im physischen Raum treffen. Und obwohl das Teil meines Jobs ist, das ist gar nicht böse gemeint, natürlich treffe ich mich gerne mit einzelnen Unternehmen, am allerliebsten treffe ich aber mit ganz vielen, die den Kopf zusammenstecken. Und da sehe ich einen Großteil der Zukunft drin. Wir müssen die mehr an den Tisch kriegen. Ich bringe da gleich auch noch eine Brücke zu, wie das digital aussieht, aber du zuckst.
Ja, ich habe jetzt gerade nochmal gezuckt, nochmal auf dieses Thema der Rolle zurückzukommen. Also ich komme jetzt aus dem sportlichen Bereich auch. Ich meine, du auch, du hast auch eine Sporthistorie. Wenn ich jetzt nochmal an diese Rollen denke, in so Betrieben, an Spezialisierungsaufgaben auch, ich bin aus dem Volleyball, hier in Aachen ist ja auch Volleyball ganz groß geschrieben, da habe ich halt einen Zuspieler, ich habe einen Verteidiger, einen Annahmespieler, einen Abwehrspieler, gegebenenfalls habe ich noch einen Angreifer, also ich habe bestimmte, auch dann menschenzentrierte Rollen zugewiesen mit Fähigkeiten, um das Spiel überhaupt, also spielfähig zu sein. In so einem Betrieb, wenn ich da jetzt mal drauf schaue, dann habe ich ja auch verschiedene Rollenbilder. Könnte man nicht da auch im Handwerk sich nochmal wieder an diese traditionellen Mannschaftssportarten orientieren, weil ja da ganz viele Dinge dann auch nur funktionieren, weil die Mannschaft zusammenspielt. Ich schmunzelte jetzt gerade, weil ich habe mir gerade vorgestellt, wie könnte ich denn remote zum Beispiel Fußball spielen? Oder wie könnte ich remote Handball, ist jetzt gerade die Handball-WM, wie kann ich das gestalten? Kann ich nicht. Ich muss also in einen Raum kommen, physisch zusammenkommen, das Spielgerät haben und dann miteinander auch spielen. Und mich natürlich auch messen.
Aber das ist genau das richtige Bild, wo es drum geht. Also wenn ich dieses Unternehmen, ich beschreibe das immer als eine Organisation, ne? Und eine Sportmannschaft ist im Endeffekt auch eine funktionale Organisation. Die besteht natürlich aus aktiven Rollen, so wie du das eben beschrieben hast, auf Spielfeldern, was auch immer, aber natürlich auch aus kollektiven Rollen. Also es muss so Leute geben, die ein bisschen da drüber schweben, egal ob die Trainer heißen, Scout oder wie auch immer. Es muss Leute geben, die das Ganze monitoren und dieser Organisation auch einen Blick von außen drauf geben. Dann muss es noch Leute geben, ich bleibe jetzt mal in dem Sportbild und wir können eigentlich den Handwerksbetrieb direkt mitdenken. Dann muss es Leute geben, die sich auch angucken, okay, wie machen das denn die anderen? Also das heißt, da gibt es so einen, der hat auch so eine Rolle des Beobachtens, aber der guckt nicht nach innen, sondern nach außen. Der guckt mal bei den anderen Mannschaften nach und guckt nach, trainieren die eigentlich genauso oder haben die irgendeinen Zaubertrick? Was essen die abends? Und dann muss es nochmal so eine Rolle geben, die sich fragt, hör mal, Volleyball und Fußball und Handball und keine Ahnung, irgendeine andere Sport, was haben die denn gemeinsam? Gibt es da nicht Sachen, die wir uns teilen können? Das ist auch so eine Rolle und die leistet sich am Ende jeder Sportverein. Und das ist ein Bild, wo man vielleicht auch ein bisschen besser meine Tätigkeit versteht. Also diese Helikopterperspektive, das ist das, in der ich viel unterwegs bin. Ich frage mich also sehr, was ist überall anders los? Und keine Ahnung, wenn jemand jetzt, wir bleiben im Sportbild, ein bisschen Probleme mit seiner Atmung hat, warum gucke ich nicht mal beim Radfahrer nach? Weil die haben das scheinbar ganz gut im Griff. So, und diese Querverbindungen schaffen, dieses Vernetzen, so funktioniert moderner Sport und so funktioniert im Endeffekt auch eine moderne Handwerksorganisation, Korma, wahrscheinlich auch Unternehmensorganisation. Und das, ich sag mal, dieses Aufbauen einer Struktur, dass man sich eingesteht, wenn ich der beste Fußballer der Welt bin und renne alleine über den Platz und ich habe nur 11 beste Fußballer, wird das wahrscheinlich eine schlechte Mannschaft. Das braucht immer einen Host und einen Koordinator. Da sehe ich diese Unternehmerrolle drin. Und wir kennen das alle, wenn der Trainer sich auf einmal das Shirt anzieht und steht auf dem Platz, dann wird es nicht besser. So, auch das kannst du dir mit in der Handwerksorganisation mitnehmen. Das ist eine eigene Rolle und Unternehmer zu werden, auch wenn man mal der Gründer war, das ist ein Rollenwechsel. Und das ist ein Hochzukunftsthema. Es kann jetzt natürlich sein, dass ich wie du vorbelastet bin. Ich gucke mir immer alles im Sport ab, weil das die Stelle ist, wo ich mein Leben lang Struktur, Organisation, Planung, vielleicht auch mir Visionen gesetzt habe, die ich über Struktur erreicht habe. Aber das ist ein Bild, was für mich nach wie vor funktioniert, sich an diesem Wissen zu bedienen.
Ja, und dann ist es auch ein Bild. Ich übertrage das jetzt mal auf dieses Thema Prävention. Also wir verstehen ja Gesundheit. Vielleicht auch traditionell frei von Krankheit. So, man ist aber ja nie frei von Krankheit. Ich brauche ja auch bestimmte Krankheiten, um meinen Körper auch widerstandsfähiger zu halten und auch zu machen, damit er überhaupt mit Themen auch umgehen kann. Und im sportlichen Bereich, weil du es gerade gesagt hast, was kann ich mir teilen, fällt mir sofort das Thema zum Beispiel Ernährung ein. Also nicht jede Mannschaft hat einen Ernährungsberater, sondern der ist vielleicht im Verein ansässig oder beim Verband ansässig. Oder ich habe das Thema Bewegung sowieso aus der sportlichen Komponente. Das Thema Stressmanagement. Wie gehe ich mit Niederlagen um? Also darf der Gegner eigentlich einen Punkt machen? Beim Volleyball brauche ich ja 25. Wie 25-1 gewinnen ist ja auch noch okay. Da kann ich mich natürlich auch nicht mal freuen über jemanden, der was Gutes macht. Und wir haben nochmal das Thema auch Umgang mit Suchtmitteln natürlich. Und da gibt es ja einerseits Bemühungen von den gesetzlichen Krankenkassen, von Bundesministerium für Gesundheit, eben betriebliche Gesundheitsförderung, Gesundheitsförderung zu kommunizieren. Das wird aber, finde ich, jetzt sehr stark verschriftlicht. Also man könnte es nachlesen oder man bringt es halt in die Betriebe rein. Und das mal zu verbinden, das fände ich total spannend, jetzt nochmal aus der Rolle heraus zu sehen, um eben am Handwerk auch zu sagen, wenn du an einem gesunden Betrieb, wie auch immer das messbar ist, das der Erfolg ist oder die Umsätze sind, arbeiten möchtest, dann musst du natürlich auch in deine Mitarbeitenden, in dich selber ja investieren zum Thema Gesundheit, um eben als Maschine, Mensch, auch handlungsfähig zu sein. Könnte da nicht auch, wenn ich jetzt nochmal an KI oder Digitalisierung denke, Prozesse im handwerklichen Beruf eine ganz große Rolle spielen, die sich dann auch positiv auf die Gesundheit oder Gesunderhaltung auswirken?
Also, das ist eine lange Frage. Ich setze mal an ein paar Punkten an. Also ja, jetzt könnte man natürlich plump sagen, grundsätzlich ist es in manchen handwerklichen Kontexten, schleppst du Sachen von links nach rechts, da könnte man dir eine Technik beibringen, dann werten wir das nicht Sport. Das wäre aber natürlich ein bisschen kurz gedacht, ne? Weil das ist schon komplexer. Ich glaube, was da drin steckt, ist, dass alle, die ein Handwerksunternehmen führen, in irgendeiner Form organisieren und zukunftsfähig machen wollen, die müssen die Menschen im Zentrum von dem Ding sehen und am Ende ist da unmittelbar dran geknüpft, dass sie natürlich am besten als gesunde Menschen da drin sehen. Und wenn ich jetzt die Komponente Fachkräftemangel völlig wertfrei mit dazu bringe, da steckt drin, da kommt in Zukunft keiner mehr. Das heißt also, da sind weniger. Es ist absehbar, dass im Handwerk nicht sofort alles mit KI erledigt wird. Selbst wenn Robotik jetzt nachzieht, da sind einige Tasks, da werden wir noch Menschen in der ersten Reihe haben müssen und das auch noch ziemlich lange. Das heißt also, wir müssen uns so gut drum kümmern, dass die wenigen, die da sind, die wissend sind, lange gesund sind. Und da spielen natürlich alle Komponenten eine Rolle. Das heißt also, es ist eine Unternehmerpflicht heute, dafür zu sorgen, dass die Leute psychisch fit, körperlich gesund sind. Und das ist ein Invest in Zukunft, den muss man machen. Das ist keine Wahlmöglichkeit mehr. Also insofern sehe ich das als einen wichtigen Punkt, den man als Unternehmer machen muss. Und das kann man jetzt natürlich so, das hört sich jetzt so ein bisschen wie so ein Regelwerk an, so wie du es eben auch beschrieben hast. Ja, das hat das Bundesministerium runtergeschrieben. Das ist ein bisschen unsexy, wenn ich was soll und muss. Ich glaube, das kann man auch ganz charmant machen, weil so ein guten Handwerksunternehmen herrscht so eine unausgesprochene Teamkultur. Die machen das alle zusammen. Das ist ein sehr enger Verband. Und da kann man natürlich einiges draus machen, indem man das auch vielleicht in sportlichen Bereiche überträgt. Und ich würde mal sagen, das ist ein guter Invest, wenn man die Leute einen gewissen Teil der Arbeitszeit freistellt. Das ist am Ende ein finanzieller Invest eines Unternehmers, damit die zusammen oder von mir aus auch individual Sport treiben können, um im Endeffekt als gesundere Mitarbeiter einmal im Alltag, aber auch in der langfristigen mehrjährigen Strategie zurückzukommen. Ich würde das als eher so eine Pflicht beschreiben, wo man in Zukunft als Unternehmer darauf achten sollte und man sollte ein Angebot finden, wo alle Bock drauf haben.
Ja, weil du auch gesagt hast, dass ich ja ein Interesse daran habe, dass mein Betrieb gesund ist. Dass ich ja eine Planbarkeit haben muss auf 30 oder 40 Jahre. Wenn ich mir Mitarbeitende einstelle, die in 2 Jahren weg sind, muss ich wieder neue einstellen. Das ist ja dann wieder ein immer wieder mühsamer Prozess, um auf 30 Jahre erfolgreich zu sein. Und hinzu kommt die Verantwortung dazu haben, sinnstiftend werthaltige Arbeitsleistung zu erbringen. Das Stück Holz nehme ich nochmal. Daraus wird eine Küche, die lange Zeit auch hält. Wie sieht es dann mit dem einzelnen Körper der einzelnen Personen in den Betrieben auch aus? Wie sieht es mit dem Körper des vielleicht auch Unternehmers dann aus? Und da sagst du ja gerade völlig zu Recht, da mal wieder hinzuschauen und zu sagen, ja genau, ich investiere jetzt in meine Mannschaft, indem ich denen eine Stunde freigebe, anleite, vielleicht hole ich mir einen Trainer mal rein. Da gibt es zigtausend Angebote, auch mittlerweile, klar, ein Sportlehrer, der da mit meiner Mannschaft was macht, um die auch wieder zusammen, was auch dann für die psychische Hygiene ja auch dient. Wenn ich losgelöst von meinem Arbeitsplatz nochmal was gemeinsam vielleicht mache.
100%, aber ich glaube, ein Schritt davor ist es erstmal ganz wichtig in den Berufen und auch speziell in der Werbekommunikation über Berufe, sei es, ob der einzelne Betrieb wirbt oder wir als Verbände. Wir müssen uns da total gerade und ehrlich machen. Also es gibt Teile an dem Beruf, da ist nichts Schönes dran. Da trägst du halt Sachen von links nach rechts und die tun dem Rücken weh. Und wir tun uns nicht gut, wenn wir auf einmal im Marketing darauf greifen und sagen, ja, bei uns gibt es aber auch ein Deutschland-Ticket und ein Jobrad und auch 2 Tage Remote. Und gehen so ein bisschen darüber weg, dass es diesen Anteil der Stelle auch gibt, der nur mal so ist. Ich glaube, wenn wir uns gerade machen und sagen als Unternehmen, pass auf, bei uns ist das so. Es gibt ein paar Tage, da hast du abends Rückenschmerzen, aber das haben wir auf dem Sender. Wir kennen unsere Tätigkeit und deshalb sagen wir dir, das ist uns wichtig und deshalb bieten wir dir auf der anderen Seite an, wir kümmern uns um deinen Rücken. Und diese Form von Transparenz und Ehrlichkeit, das ist auch was, was wir in Zukunft lernen müssen, ne? Weil Handwerk hat in den letzten Jahren, was das Marketing angeht, so ein bisschen eine unsouveräne Position eingenommen. Die haben sich natürlich so ein bisschen bei den anderen Jobformen was abgeguckt. Und da ist natürlich sowas wie Remote Work sieht erstmal total sexy aus für Mitarbeiter. Und dann sagen Handwerker, das kann ich ja nicht anbieten, da muss ich auf der Baustelle stehen. Aber da müssen wir etwas anderes anbieten. Und ich finde, das ist kein Nachteil, dass man sagen kann, wir müssen andere Attribute finden. Und da ist die Kette wieder. Da muss man halt sagen, wir wissen, ein Teil, wir zahlen dir da zwar Geld für, da tun wir aber deinem Körper nicht gut. Wir kümmern uns darum. Ist ein cooler Invest und ich glaube, dass das auch zieht. Witzigerweise, wenn du dir so die Handwerksunternehmen, die gerade so in TikTok und so durch die Decke gehen, die spielen mit diesem Bild. Ne? Das sind alles Aufnahmen auf Baustellen, in Werkstätten, wo, ich sag mal, immer wieder diese Körperlichkeit im Vordergrund steht. Das heißt, diese Sehnsucht danach, ich würde jetzt da dokumentieren in Klickzahlen, dass sich das so viele Leute angucken, die ist ja da. Also grundsätzlich haben junge Leute scheinbar immer noch Bock, auch sowas zu machen. Also irgendwie auf dem Dach rumzuturnen, Sachen von links nach rechts, Steine zu stapeln, was auch immer. Also es gibt ja eine Form von Sehnsucht danach.
Ja, weil du da auch genau diese, was sagtest du, in der Verwaltung vielleicht vernachlässigte körperliche Arbeit dabei hast. Also wenn ich körperlich arbeite, mit meiner Hände Arbeit, erschaffe ich was, Arbeit muss ich wieder lohnen, ist ein alter Spruch vielleicht von 20 Jahren her, aber da sind wir auch wieder an dieser Schwelle und vor allen Dingen ist Arbeit anstrengend. Also die These, die du dir auch aufgreifst, Arbeit ist nicht immer Spaß und Freude und heute so und morgen so, sondern der ordinäre Teil der Arbeit, und wenn es vor allen Dingen körperlich ist, dann darf der anstrengend sein, muss der auch anstrengend sein, weil sonst habe ich ja auch nichts bewegt. Das Ergebnis der Arbeit, das ist vielleicht das, was dann Freude machen wieder sollte, dass mir den Sinn gibt, darauf zu schauen, rückblicken, boah, ich habe jetzt da einen Monat in der Werkstatt gestanden und jetzt ist die Küche da. Und daraus dann natürlich auch den Stolz wieder hervorzurufen, bei sich selber zu sagen und zu sagen, genau, das lohnt sich, das macht Sinn. Und da finde ich gut, dass du rein diese Komponente reingebracht hast, und das wissen wir als Betrieb, dass man auch mal Zeiten hat, wo es einem wehtut. Und deshalb haben wir vielleicht ein Ticket oder haben eine Kooperation mit einem Physiotherapeuten gemacht und der würde ich dann behandeln. Klingt exakt. Doch alles in total. Sich logisch. Wo kann ich mich denn angenommen, Marc, ich gehe jetzt mal davon aus, hier in Aachen oder vielleicht auch bundesweit hören das Handwerksbetriebe, wo können die sich denn zu diesen ganzen Themen, das war ja jetzt ein richtiger Fächer und ein Blumenstrauß, wo können die sich denn intensiver beschäftigen? Wenn die jetzt ein Thema rausnehmen für sich selber, was hören und sagen, boah, da möchte ich mehr zu wissen. Was sollten die machen?
Also, erster Anlaufpunkt, nicht weil ich hier arbeite und das muss, sondern weil ich das mittlerweile wirklich so sehe, ist erstmal bei der lokalen Kammer, bei der Kreishandwerkerschaft anzufragen, auch wenn man da noch ein bisschen skeptisch ist und diese Organisation der Vergangenheit in Erinnerung hat. Ich lege die Hand dafür ins Feuer, in den meisten passieren gerade Innovations- und Transformationsprozesse und da gibt's in fast jedem dieser Häuser einen Ansprechpartner, der erstmal sagt, okay, ich nehme deine Info an, ich suche dir wen. Und wenn die nicht in den Häusern haben, dann garantiert in den bundesweiten Netzwerken. Aber wir haben alle zusammen Konsens als diese Verbände, dass wir uns aufstellen müssen. Also wir haben da Bock drauf. Wir wollen die Verantwortung übernehmen. Und jetzt in dem Beispiel, wenn es um die Gesundheit geht, ja, auch wir kooperieren da mit Krankenkassen. Da gibt es natürlich ein paar, die sind im Handwerk näher, ein paar ein bisschen ferner. Das ist uns im Endeffekt egal. Wir wollen, wenn ein Unternehmen mit so einer Anfrage kommt, gemeinsam nach einer Lösung suchen. Und ansonsten, diese Verbandsstruktur nicht so schön finden. Also ich glaube, dass man heute gut jeden Social-Media-Kanal betreten kann und gibt ein paar Schlagworte ein. Und dann trifft man auf die richtigen Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und da kann jetzt natürlich sein, dass ich da wieder in einer Bubble unterwegs bin, aber da baut sich gerade wirklich eine Community auf. Es sind immer mehr Leute, die für das Thema wirklich laut unterwegs sind auf den verschiedenen Kanälen. Und es lohnt sich, jeden von denen anzusprechen. Auch wenn die nur einen Teilaspekt bedienen, geht davon aus, im Hintergrund haben die ein großes Netzwerk, weil die ihr Wissen teilen und die schließen den Kreis wieder, dass der Richtige gefunden wird, der dir hilft. Als einzelnes Unternehmen, sogar als einzelner Unternehmer oder Ausbildender, was auch immer.
Da fällt mir jetzt der Christoph Krause ein, auch.
Grüße raus an den Christoph, ja.
Sehr gut, sehr gut. Da gibt es ja auch eine Folge mit Christoph, da haben wir uns über Gesundheit im Handwerk und über künstliche Intelligenz. Er benennt das immer als hybride Intelligenz, weil ich auch einen User brauche, der vor der Maschine sitzt und dann über das Thema Robotik ja unterhalten. Wie kann das im Handwerk auch dafür sorgen, dass ich körperlich halt gesünder bin, weil bestimmte Tätigkeiten halt abgenommen werden. Ich brauche aber weiterhin den Menschen dahinter. Ganz zu Beginn sagtest du nochmal, wir müssen menschenzentriert sein. Oder das ist auch ein Schlagwort, wenn man dir jetzt folgt, bei LinkedIn bist du auch unterwegs, Marc Schnitzler, dann ist es so, dann steht dieses Wort menschenzentriert. Wenn du am Ende nochmal einmal für mich beschreibst, was bedeutet das für dich, Menschenzentrierung? Was heißt das in 3 Sätzen?
Oh, 3 ist eine enge Regel. Also für mich steht am Ende im Kontext der Arbeit der Mensch immer in der Mitte, weil für mich ist das Wichtigste, dass man es schafft, eine Sache zu finden, die für einen Sinn macht und die einem sowohl im Tag als auch im gesamten Lebenszyklus eine sinnstiftende Tätigkeit macht. Das ist der erste Punkt, den ich menschzentriert nenne. Ich degradiere jegliche Technologie, digitale Technik, KI, Roboter dazu, dass das ein Werkzeug für den Menschen ist. Die haben kein Eigenleben. Und auch jede KI, genauso wie du es eben zitiert hast von Christoph, die ist nur so klug wie der Bediener. Auch wenn wir das Intelligenz nennen, die kann vielleicht mehr in einer höheren Geschwindigkeit. Aber im Endeffekt ist der Output eines Promptes nur so gut wie das, was der Mensch vorne reingetippt hat. Also insofern spielt in Technologie der Mensch immer eine zentrale Rolle. Und egal, wie sich jetzt aus der Wirtschaft hinaus Arbeit entwickelt, und vielleicht, wenn wir es sogar schaffen, über Automation dafür zu sorgen, dass alles wertschöpfend ist, unsere Beiträge bezahlt, bleibt der Mensch immer noch übrig. Und wir müssen uns doch immer fragen, was machen wir damit unserer Zeit? Also momentan hat ja Arbeit die Definition, dass wir eine Sache gegen Geld machen. Kann jetzt auch da wieder sein, dass ich in der Bubble unterwegs bin, aber wenn wir Dinge nicht gegen Geld machen, machen wir doch trotzdem physische Dinge. Also ich kann jetzt nur von meinem Teil sprechen, ich mache total viel ehrenamtlich im Sportverein. Und das würde ich dann mehr machen. Also wir wollen doch am Ende des Tages, suchen wir immer nach einer Tätigkeit, wo wir irgendwas mit Sinn gestiftet haben. Und deshalb gibt es für mich nur den Mensch in der Mitte. Und das meine ich todernst. Und wenn jemand in der Lage ist, über Arbeit oder über Technologie das Geld zu generieren, mit dem er seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, egal in welcher Flughöhe das stattfindet, würde ich jedem empfehlen, sich zu überlegen, was er dafür der Gemeinschaft, der Gesellschaft zurückgeben kann, tun, andere zu befähigen. Und das ist mein Bild von Menschzentrierung.
Toll. Der Mensch im Mittelpunkt, allerdings der Mensch. Und dann bringst du noch das Thema der Gemeinschaft rein, also auch den anderen Menschen zu sehen. Aber was habe ich für eine Fähigkeit, was hat ein Handwerker für eine Fähigkeit und was kann der jetzt in seiner Region oder in seinem Umfeld auch der Gemeinschaft geben? Das ist das Bild von Gesundheit, gesunder Vernetzung, gesunden Miteinander, gesunder auch Kommunikation. Das nehme ich für mich auf jeden Fall mit. Ich würde mich natürlich freuen, wenn jetzt Hörer mal schauen im Rahmen dieser Folge, was waren für die Impulse oder Eckpunkte, was waren für euch Eckpunkte, die ihr nochmal tiefer legen wollt, wo ihr nochmal ins Gespräch kommen wollt. Da kann man sich an dich wenden, Marc.
Sehr gerne. Immer die Einladung. Bin über mehrere Kanäle zu erreichen. Am einfachsten wahrscheinlich über LinkedIn. Ich freue mich immer über Gespräche. Gerne auch disruptiv. Ich mag es, mich konstruktiv zu streiten über so Punkte, weil auch da immer wieder das Potenzial drin steckt, dass was Besseres draus wird. Also gerne her mit den Kontakten.
Wir sind in Kontakt gekommen. Jetzt habe ich natürlich eine Frage, wie war das denn jetzt eigentlich für dich, wenn du jetzt mal diese Dreiviertelstunde sogar mal Revue passieren lässt? Wie war das für dich?
Dreiviertelstunde? Das kam mir erstmal gar nicht so vor. Total gut. Ich finde das total wichtig, dass Menschen wie du sowas machen, weil am Ende ist das auch ein Beitrag dazu, zu einer deiner Fragen. Wir müssen das teilen, wir müssen da mehr drüber sprechen und auch mehr Leute erreichen, damit wir so Sachen in Frage stellen. Das ist ein wichtiger Part von Innovation, dass wir den Status quo in Frage stellen. Das geht über Gespräch. Deshalb danke dir, dass du sowas machst. Finde ich einen wichtigen Part.
Ja, ich mache es tatsächlich total gerne, in die Kommunikation zu kommen, mal zwei, drei Fragen zu stellen, hier Sachen mitzunehmen. Ich höre mir das natürlich auch gerne an, mal zu gucken, wo kann man nochmal genauer ansetzen, das Thema, wie bringe ich nochmal Gesundheit dann noch in Betrieb rein. Also auch Investoren zu sehen, interessiert mich ja nochmal an der Stelle ganz besonders. Und da habe ich jetzt nochmal die Abschlussformulierung oder die Abschlussfrage, die passt so in die heutige Zeit, der Bundeskanzler, der dann an der einen oder anderen Stelle ja auch kontrovers unterwegs ist, der jetzt den mahnenden Finger gehoben hat und gesagt, komm, 14,6 AU-Tage, das ist viel zu viel in der deutschen Wirtschaft, da muss der Einzelne noch mehr angreifen. Wie siehst du das? Also ist das Handwerk faul?
Also ich glaube, da würde ich fast gar keine Antwort drauf geben, wenn ich die Chance hätte. Ich würde das jetzt mal von den Personen, die sowas proklamieren, befreien. Von mir aus würde ich mir einen Reisebus mit denen vollpacken. Wir fahren mal durch irgendeine beliebige deutsche Stadt und wir klopfen mal an einem Haus, wo gerade gearbeitet wird. Und das können wir auch schon morgens um 7 machen. Und da werden wir mal jeden Handwerker, der da arbeitet, sehen. Wir können in eine Backstube gehen, wo die Leute um 4 stehen und dafür aufstehen, das zu machen. Ich glaube, das lässt sich sehr einfach erlebbar widerlegen, dass im Handwerk wahrscheinlich niemand arbeitet, der einen Hang zur Faulheit hat. Und ich bin auch kein Freund von diesen Generalisierungen, ganze Branchen für irgendwas zu bezeichnen oder ganze Gruppen. Aber meine subjektive Erfahrung jetzt auf das, ich kenne in dem ganzen Kontext niemanden, der nicht gerne arbeitet. Also egal, ob das unsere Leute sind, die jetzt bei uns in der Kammer arbeiten, die irgendwie in der Ausbildung tätig sind, die Leute, die in den Betrieben, die ich erlebe, arbeiten, die kommen da morgens gerne hin und die gehen da abends gerne weg. Ja, und da hat auch jeder mal einen Tag, wo das nicht so ist. Mein Gott, dann ist das nun mal so, aber das dürfen uns allen nicht übel nehmen. Mhm. Im Kern erlebe ich das Handwerk als eine hochproduktive Maschinerie, eine positive Maschinerie, die in Kombination mit coolen Tools hocheffizient, wahrscheinlich auch dann zukunftsfähig ist.
Und vor allen Dingen sinnstiftend, denn wenn ich das erkannt habe, den Sinn in meiner Tätigkeit, dann bin ich auch bereit, an mir selber zu arbeiten, um dann eben arbeiten zu können. Und das schließt dann nochmal die Klammer um das Thema Gesundheit. Also ich muss mich auch um mich selber kümmern und nicht nur Arbeit als Mittel zum Zweck sehen, sondern eben sinnstiftend unterwegs zu sein.
Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Marc, ich danke dir recht herzlich. Wann findet der nächste Hackathon statt?
Da müssen wir erstmal eine kleine Bremse einhauen, weil wir machen gerade noch was viel Cooles. Wir bauen gerade so einen Permanent-Hackathon-Raum auf. Das heißt also, nächste Woche treffe ich mich mit einer Runde Handwerker in einer unserer Bildungsstätten. Der Hackathon hieß ja die Machbar. Genau. Und damals gab es ja schon in dem Namen einen Hinweis drauf, dass die Machbar als das Wort vielleicht auch mal ein Ort werden kann. Da sind wir gerade dabei.
Ach, spannend.
Da wir halt kein Riesenteam sind, arbeiten wir da gerade alle dran und versuchen, diesen Raum aufzubauen. Der wird gefüllt sein mit Technologie der verschiedensten Art. Der wird auch KI angereichert sein. Und wenn das Ding einmal da ist, ich hoffe, dass wir das im frühen Sommer soweit haben, dann ist Hackathon nicht mehr eine Veranstaltung, sondern ein permanentes Format. Ist natürlich irgendwie lokal begrenzt, aber ab dann geht das so, dass man in dem Raum auf Leute trifft und man kann an solchen Themen, die wir im Hackathon nur einmal beleuchtet haben, permanent arbeiten. Und dieser Raum ist eine Einladung an die Azubis, die bei uns sind, an Schülern, der in der Nachbarschaft wohnt, an Betriebsinhaber, der mit seinem Team was lernen will. Wie eben schon besprochen, wir wollen die Leute zusammenbringen und das ernst gemeint. Also wir schaffen einen Ort, wo die Leute zusammenkommen und zusammen, das ist eine Form von Handwerk, da halt mehr den innovativen Teil, die innovativen Werkzeuge, aber zusammen macht. Das ist bei uns kein digitales Tutorial, sondern das ist ein echter Ort, wo du vorbeikommst.
Und dann permanent. Also lebensbegleitend.
Ja, ich hoffe, dass ich die Verantwortung übernehmen kann, so weit in die Zukunft zu gucken.
Okay.
Grundsätzlich werden wir in dem Raum, in dem Setting auch immer wieder Events wie so ein Hackathon veranstalten, wo wir dann gezielt so einladen, wo dann so ein Christoph Krause rumkommt und dann mit uns drin rumhämmert. Aber es ist der Übergang dazu, dass wir das eigentlich ins Permanente bringen wollen.
Da machen wir jetzt Folgendes. Anfang des Jahres haben wir uns jetzt über die Themen erstmal unterhalten, die du auch begleitest. Ich fand es hochspannend, heute hier zu sein, oder mit dir hier zu sein. Und im Juli, September, August, Mitte des Jahres.
Früher.
Also auf jeden Fall, ich weiß ungefähr, wo die Machbar ist, da komme ich gerne mal vorbei und schaue mir das mal an. Und dann haben wir sicherlich vielleicht nochmal Gelegenheit, auch nochmal zusammenzukommen.
Sehr cool. Es würde mich freuen, wenn du rumkommst und dir das anguckst und da du ja auch ein Teil des Hackathon warst, irgendwie die Entwicklung siehst, wie von dieser, auch das war ja mal eine Vision,
genau,
auf einmal was geworden ist, was für sich da ist. Also da will ich mich am Ende auch dran messen lassen, dass ich nicht vor 2 Jahren irgendwas erzählt habe, was wie irgendeine abstruse Vision klingt, sondern die Dinger sollen auf den Boden kommen.
Und du bringst eben diese Vision und Ideen in die Wirklichkeit, in die Lebenswelt und setzt die um, also einfach mal machen. Ja? So klingt das für mich. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, bin da weiterhin viel Schaffenskraft und wir sehen uns sicherlich bald wieder. Bleib gesund.
Ich danke dir fürs Vorbeikommen bei uns. Bis bald.
Bis bald. Tschüss.